Peter Glor, jahrelanger Leiter Schweiz, Regionalleiter Mitte warst du auch. Du hast die Gemeinde hier begleitet. Fridolin, kennst du gut, du kennst viele hier in der Gemeinde, die hier sitzen, gut. Wie geht's dir im Moment, lieber Peter?
So die Standardantwort in diesem Fall ist dem Alter entsprechend gut, oder? Es zwickt und knirscht
und knackt,
ihn auch pensioniert. Und ja, wir sind immer wieder gespannt, was Gott uns wieder dann Neues zeigt, was wir machen können, was wir tun können, was möglich ist und was nicht möglich ist, je nachdem. Das ist immer etwas unterschiedlich. Wir sind beide aktiv bei uns in Liestal, in der Viva-Kirche Liestal, und engagieren uns dort, soweit es geht, was geht. Und zwischendurch bin ich da und dort am Predigen, in verschiedenen Gemeinden so. Meistens in Viva-Kirchen oder Krishona-Gemeinden.
So.
Hätte alles
wieder.
Ja. Gut. Das Hören war nicht das Problem, nur das Gerät ist runtergefallen. Und nebenbei so, ja, dieses und jenes, was noch zu machen ist. Ich bin auch noch aktiv in der Mission UMG Heimatrat und vertrete dort auch oder leite dort die Finanzkommission der schweizerischen UMG, am schweizerischen UMG-Zweiges. Das ist auch immer wieder spannend und noch diese und die eine oder andere Arbeit sonst. Und ich bin noch aktiv auch tätig im Stiftungsrat der Pensionskasse, verschiedene andere, ehemals Krishona, heute Viva-Kirche. Da ist aber auch das TSC drin, da sind noch verschiedene andere mit drin, unter anderem eben auch die UMG. So, das war so Überblick.
Okay, jetzt wissen wir, was du gerne machst,
genau.
Was du gerne arbeitest. Was gibt dir im Alltag Hoffnung?
Was gibt mir im Alltag Hoffnung? Manchmal kämpfe ich, also so in letzter Zeit kämpfen vielleicht mehrere von uns auch immer wieder um Hoffnung, wenn man in die Welt reinsieht. Schlussendlich das, was heute schon gesagt wurde, das nach vorne sehen, das oben sehen, auf Jesus sich ausrichten. Ich verstehe nicht alles, je länger, je weniger vielleicht. Das liegt vielleicht am Alter und vielleicht auch an der Weltgeschichte. Aber ich weiß, dass er schlussendlich im Regiment sitzt, dass er der Handelnde ist, dass er hinter allem steht und weiß, wie es ausgehen wird. Und dass das, was am Schluss kommt, nicht unbedingt schön ist, das wissen wir auch, wenn wir die Bibel lesen. Also von daher müssen wir auch nicht über alles erschrecken. Und trotzdem bin ich immer wieder erstaunt, was Menschen sich alles antun können. Erstaunt und erschrocken. Das Beten hilft mir persönlich da. Aber manchmal kommt dann so zwischen die Zeilen auch der Zweifel, ja, da betest du schon jahrelang und was hat sich da und dort und wo verändert, aber ich weiß ja nicht, was es alles ist. Das ist schon das, was Hoffnung gibt. Und dann auch, was ich sehe, wenn ich weltweit sehe, was auch im christlichen Bereich alles geht. Nicht immer bei uns, das ist schon klar, der Westen, ich habe gestern gerade einen Artikel gelesen, über die Entwicklung in der Gesellschaft, wenn nichts mehr fehlt, wenn Gott fehlt. Also wenn Menschen gar nicht mehr nach Gott fragen, jeder Mensch ist gottfähig, aber nicht jeder Mensch ist gottwillig. Es braucht immer den Entscheid und dass dieser Entscheid passieren kann, das braucht immer wieder Menschen wie ihr, die anderen von ihrer Hoffnung erzählen. Auch in dunklen Stunden, auch durch Krankheit, auch in schwierigen Situationen. So ungefähr.
Danke. Und deine Predigt wird ja heute auch über Hoffnung gehen. Und weil Gebet Hoffnung weckt, bete ich jetzt noch für dich. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du Peter so wunderbar gemacht hast und gebraucht hast in der Vergangenheit auch für Viva Kirche Schweiz. Heutige Viva Kirche, früher Krishona. Hat ein Herz für Krishona zu Viva Kirche wurde, lebendige Kirche, er hat ein Herz für lebendige Kirche, dieser Peter. Und darum, lass uns heute Leben spüren in dieser Predigt. Lass uns heute dein Wort spüren, dein Wort hören, in dem, was Peter zu uns sagt. Lass uns Hoffnung erfahren durch das, was wir hören. Und lass uns das im Alltag leben. Der Herr segne dich. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ist mit dir. Amen.
Amen. Merci. Also ich versuche auf Hochdeutsch. Sollte, glaube ich, gehen, aber vielleicht gibt es hin und wieder einen Stolperer. Und wenn du mir jetzt da das erste Bild kannst geben, muss ich drücken, oder? Jetzt, okay. Ich habe sogar richtig geschrieben. In meinem Kopf war es immer noch Altdorf, aber es ist Viva Kirche Uri. Den Brennpunkt habe ich jetzt weggelassen, weil es sonst zu lang wird. Hoffnung. An einer Beerdigung hat ein, ich sage jetzt nicht Eingeborener, ein indigener Einwohner zu einem Missionar gesagt, nach der Beerdigung, nach der Predigt: Ihr Christen seid Menschen, die durch den Horizont sehen. Durch den Horizont sehen, weiter sehen, als den menschlichen, der menschliche Blick reicht, das ist Hoffnung. Was wir mit dem menschlichen Auge noch nicht sehen können, aber wir erahnen es, wir hoffen es, Hoffnung. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. 1. Petrus 1, Vers 3. So beginnt Petrus seinen ersten Brief. Er öffnet eine weite Tür für den Lobpreis Gottes, weil wir eine Hoffnung haben, eine Hoffnung in Jesus Christus. Weiter im Brief ermutigt er dann: Seid immer darauf vorbereitet, jedem eine klare Antwort zu geben, der von euch eine Begründung erfordert für die Hoffnung, die ihr in euch tragt. 1. Petrus 3, 15. Christen sind Hoffnungsträger. Du bist ein Hoffnungsträger, eine Hoffnungsträgerin. Ihr seid Hoffnungsträger hier in Uri, in der Welt. Schon im Alten Testament ist immer wieder von Hoffnung die Rede. Gott sagt: Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Jeremia 29, 11. Gott will seinem Volk Zukunft und Hoffnung geben. Der Shalom, der Friede Gottes, ist die Grundlage dieser Hoffnung. Und am Pfingsten, im Neuen Testament, 10 Tage lang in diesem Obergemach. Dann, es braust, Feuerflammen setzen sich auf sie, der Heilige Geist ist da, erfüllt sie und sofort, augenblicklich, geben sie diese Hoffnung weiter. Hoffnung in Aktion. Toll, wenn es so schnell geht, nur 10 Tage warten. Es geht leider nicht immer so schnell. Ein roter Faden der Hoffnung zieht sich durch die Geschichte des Volkes Israel. Voller Leiden, Verleumdung, Verfolgung von Anfang an bis heute, wir wissen es. Wo keine Hoffnung war, hat Abraham auf Hoffnung hin geglaubt, auf dass er Vater vieler Völker werde. Wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. So schreibt es Paulus in Römer 4, 18. Abraham glaubte Gott und seinen Verheißungen. Hoffnung auf die Verheißungen Gottes und dass er zu seinen Verheißungen steht. Darum heißt auch die israelische Nationalhymne Hatikva, die Hoffnung. See you. Solange im Herzen eine jüdische Seele wohnt und wir nach Osten, nach Zion blicken, solange ist unsere Hoffnung nicht verloren. Eine 2000 Jahre alte Hoffnung in unserem Land, im Lande Zion in Jerusalem, ein freies Volk zu sein. Der Staat Israel ist ein Teil dieser Hoffnung. Und die hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg erfüllt. Aber noch nicht, ist nicht alles erfüllt. Aber es kommt noch. Und es hat sich schon viel mehr erfüllt, als viele Juden glauben. Die Hoffnung Israels, der Messias, ist bereits vor 2000 Jahren gekommen. Aber es gehört zu unserem Menschsein, dass wir uns durch falsche Erwartungen und Ideale oft selber im Weg stehen. Schon der römische Dichter Ovid hat im 1. Jahrhundert vor Christus gesagt, eine gute Hoffnung wird oft durch eine eigene eine Hoffnung mindestens ausbremsen. Paulus sagt, wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf etwas hoffen, was man sieht? Römer 8. Ich sehe es noch nicht. Auch wenn es schon da ist, ich nehme Hinweise wahr, ich kann es in der Bibel nachlesen, ich kann das Wirken von Jesus, des Heiligen Geistes, erfahren, aber ich sehe es noch nicht und nicht immer. Trotzdem, Paulus hat Gewissheit, ist überzeugt von dem, was er hofft, denn ich bin mir gewiss, ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts, gar nichts kann dich von der Liebe Gottes scheiden. Hoffnung ist einer der zentralen Begriffe im christlichen Glauben. Denn was bleibt am Ende? Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. 1. Korinther 13. Wir haben eine verlässliche, begründete und lebendige Hoffnung, die uns hilft, unser Leben zu bewältigen. Mit dieser Hoffnung kann das Leben mit allen Hindernissen, auch wenn es ein manchmal zeitweise mindestens mühsames Leben ist, gelebt und angenommen werden. Wir haben heute Morgen schon zwei Beispiele gehört. Im Verlust, den man nicht nachvollziehen kann. Christliche Hoffnung ist kein Vertrösten auf das Jenseits, sondern sie gibt dem Leben Sinn und Ziel, jetzt und hier, im Alltag, heute. Täglich und trotz allem. Dennoch bleibe ich stets an dir. Ich lasse diese Hoffnung nicht los. Egal, wie es rings um uns zu und her geht. Schweizerdeutsch hätte ich gesagt, wenn es ringsum klopft und tatscht. Hoffnung führt auf ein Ziel hin, ein Ziel, das mit einer berechtigten Gewissheit verbunden ist. Wenn das Ziel so groß ist, dass sich jede Anstrengung lohnt, dann gibt das dem Leben Sinn und Ziel, trotz aller Spannungen. Und Spannungen gibt es genug. Paulus beschreibt sie einerseits in Römer 5 und dann auch in Hebräer 6. Zuerst Römer 5. Etwas viel Text für eine Folie, tut mir leid. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, aber Bewährung. Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung, aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Bedrängnis, Nöte, Verfolgung, Ablenkung, Ablehnung. Christen müssen sich bewähren. Auch das Leben als Christ ist kein Ponyhof. Ich weiß, ich wurde schon korrigiert wegen diesem Satz. Auch auf einem Ponyhof gibt es Arbeit, aber gemeint ist natürlich, du kannst nicht wie mit einem Schaukelpferd durch die Gegend hin und her schaukeln, sondern es gibt Probleme. Aber Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, weil wir einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der hineinreicht in das Innere hinter den Vorhang. Da hinein ist Jesus als Vorläufer für uns gegangen. Hebräer 6. Jesus ist vorausgegangen. Er ist der Grund für unsere Hoffnung. Und wir sollen diese Hoffnung ergreifen. Das ist ein ganz starkes Bild da drin. Sie festhalten, uns für sie entscheiden, weil sie uns eben mit Jesus verbindet. Hoffnung schwebt nicht einfach im luftleeren Raum, ist keine wunderschöne Seifenblase, die einfach zerplatzt, wenn ich sie festhalten will. Hoffnung ist etwas Handfestes. Sie verbindet und sie gibt wie ein Anker einen festen Halt. Und vielleicht fragt ihr euch ja, was soll ich da mit einem Anker hinter dem Vorhang machen? Was heißt denn das? Auch den Wurfanker. Ein Anker, der ein Schiff fixiert, das ist das eine, das kennen wir. Es gibt aber auch den Wurfanker, der in der Schifffahrt im Altertum dazu benutzt wurde und auch heute teilweise noch benutzt wird, um Schiffe zu bewegen. Der Wurfanker wird mit einem Beiboot in die Richtung ausgebracht, in die das Schiff bewegt werden soll. Anschließend kann das Schiff durch Einholen der Ankerleine festhalten und ziehen, fortbewegt werden. Gegenüber dem Schleppen durch ein Beiboot besteht der Vorteil, dass mit großer Kraft auch gegen starke Ströme oder heftige Winde verholt werden kann. Die ganze Schiffsmannschaft kann sich an dieses Seil hängen und ziehen und zieht das Schiff in Sicherheit. Das ist das Bild, das dahinter steht. Mit diesem Anker konnte man Schiffe in eine sichere Bucht oder zum Ankerpunkt hinziehen, auch gegen massiven Widerstand. Wir sollen also nicht einfach fest verankert und fixiert und statisch an einem Ort bleiben, sondern uns mit der Ankerleine hineinziehen ins Allerheiligste, hin zu Jesus, hinter dem Vorhang, hin zu ihm. Wir sollen uns mit unserem Lebensschiff auf ihn hinbewegen. Immer näher zu ihm. Wir haben durch die lebendige Hoffnung einen Fixpunkt, auf den wir uns hoffnungsvoll zubewegen können. Wir sehen es noch nicht, der Vorhang verdeckt die Sicht, aber irgendwann haben wir das Ziel erreicht. Oder Jesus öffnet den Vorhang und kommt selber wieder. Und diese Hoffnung einmal anders ausgesehen hat. Denkt doch einmal zurück, wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Epheser 2, die Verse 11 bis 13. Und im Thessalonicher: Wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, die Verstorbenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. 1. Thessalonicher 4, 13. Christen haben über den Tod hinaus Zukunft und Hoffnung. Wir wissen nicht, wie das aussieht im Detail. Wir können uns Dinge vorstellen, aber wie es dann wirklich aussieht, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass unser Leben nicht ins Leere läuft. Wo die Zukunft als positive Realität gewiss ist, da wird auch die Gegenwart mit allen Unsicherheiten und Risiken besser lebbar. Vor 150 Jahren, länger her, wurde im Sudan ein Mädchen geboren, Bakita. Mit 9 Jahren wurde sie von Sklavenhändlern entführt. 5-mal landet sie auf dem Sklavenmarkt im Sudan. Immer wieder muss sie neuen Herren und Herrinnen dienen, wird missbraucht, misshandelt, geschlagen, ausgepeitscht. Schlussendlich bedecken 144 Narben als lebendige, lebenslange Erinnerung ihren Körper. An Erinnerung an die verschiedenen Herren. Schließlich kauft sie der italienische Konsul in Khartoum und nimmt sie mit in seine Heimat, als er aus Khartoum fliehen muss. In Venedig lernt sie einen anderen Herrn kennen, den lebendigen Gott Jesus Christus. Bisher hatte sie nur Herren gekannt, die sie verachtet und misshandelt, missbraucht und bestenfalls als nützliche Sklavin angesehen haben. Nun hört sie, dass es einen gibt, der über allen anderen Herren steht. Und er ist gut. Dieser Herr kennt sie, hat sie geschaffen, liebt sie. Sie ist erkannt, geliebt, erwünscht. Dieser Herr kennt ihre Schmerzen. Er weiß, was es heißt, misshandelt und ausgepeitscht zu werden. Er hat auf sie gewartet. In ihm hat sie Hoffnung gefunden, die sie befreit. Sie lässt sich taufen, als man ihr anbietet, sie in den Sudan zurückzubringen, will sie in Italien bleiben. Sie tritt in den Orden der Canossa-Schwestern ein, Neben ihrem Dienst im Kloster reist sie in Italien umher, um Menschen zum Glauben und zur Mission zu ermutigen. Die Befreiung, die sie durch die Begegnung mit Jesus erlebt hat und empfangen hat, will sie weitergeben. Die Hoffnung, die sie erlöst hat, will sie nicht für sich behalten. Alle sollen es hören. Hoffnung. Hoffnung ist die große Schwester der Freude. Freude und Hoffnung gehören zusammen. Wo Hoffnung ist, herrscht auch Freude, auch manchmal unter Tränen. Hoffnung steckt an und es führt in die Weite. Wir haben es gesungen, das weite Land. Sie macht Menschen offen für Veränderungen. Macht sie empfindlich, sagt, legt sich die Verzweiflung schlafen. Wo die Hoffnung aufwacht, legt sich die Verzweiflung schlafen. Hoffnung ist eine Emotion, die wir als Menschen ebenso brauchen wie die Freude. Da, wo sich Hoffnungslosigkeit ausbreitet, wird es eng und immer dunkler. Man kann Hoffnung als nichtssagend christliche Worthülse einordnen. Wenn Menschen in die Welt blicken, gerade auch heute oder in den letzten Jahren, ist es nachvollziehbar, dass sie wenig oder keine Hoffnung haben, dass sich diese Welt noch zum Guten wendet, dass es wirklich besser oder nur schon anders sein kann. Ohne etwas oder jemanden, der ihre Hoffnung weckt, werden sie in den Strudel der Hoffnungslosigkeit hineingerissen. Denn keine Hoffnung heißt auch keine Zukunft. Was kann denn Hoffnung wecken? Appelle? Hoffe. Okay. Wirkt enorm ermutigend. Klappt einfach nicht. Man kann nicht auf Kommando hoffen. Das geht nicht. Weshalb denn auch? Freude ist eine Emotion, die in erster Linie auf die Gegenwart ausgerichtet ist. Wir freuen uns jetzt. Auch wenn wir uns an etwas erinnern und uns freuen, ist das hier und jetzt. Wenn ihr ein Familienalbum anseht und euch vielleicht über die Fotos der Kinder und der Großkinder freut, dann ist das im Jetzt, auch wenn das vergangene Ereignisse sind. Hoffnung aber braucht auch Zukunft. Hoffnung ist wie die Angst auf die Zukunft ausgerichtet und damit ist Hoffnung auch der Gegenpol oder das Gegengift zur Angst. Denn Angst blockiert, Hoffnung macht auf. Man muss die Hoffnung sichtbar machen, den Menschen vor Augen malen und auch vorleben. Denn Hoffnung hat mit Bildern zu tun, wie es aussehen könnte, was möglich wäre. Und darum benutzt die Bibel, benutzt Jesus immer wieder Bilder, die helfen, die Hoffnung zu wecken. Wenn ich erlebe, dass mehr möglich ist, als ich mir vorstellen kann, wenn meine Befürchtungen und Ängste nicht eintreten und ich mich darüber freue, dann leuchtet die Zukunft am Horizont auf. Die Jünger konnten auf Pfingsten hoffen, weil sie erfahren hatten, dass Jesus den Tod überwunden hatte. Wenn Menschen unerwartet solidarisch sind und sich gegen jede Erwartung hilfsbereit zeigen, sich für andere einsetzen, gegen das Unrecht aufstehen, dann löst das Hoffnung aus. Hoffnung, dass wir Menschen eben doch anders können. Hoffnung ist weniger laut als Freude. Sie ist stiller, aber auch ausdauernder, nachhaltiger. Und wir haben es gehört, Hoffnung hat Geduld und die Bewährung im Gepäck, nach Römer 5. Und Hoffnung bringt Trost mit sich. Trost. Da ist der Tröster drin, der Heilige Geist, der den Trost zuspricht, auch durch Hoffnung. Wer nach einer schwierigen Lebensphase sagen kann, ich habe wieder Hoffnung, die Ahnung, dass worden er am Ende der Tür des Tunnels ist. Und schon diese Ahnung hilft, öffnet eine Tür. Hoffnung ist der Anker, der hilft, dass dein Lebensschiff nicht absinkt und dass du es mit Gottes Hilfe in Sicherheit bringen kannst. Der Mensch kann ohne Hoffnung nicht leben. Er wird verkümmern, er wird eingehen. Wer keine Hoffnung mehr hat, wer hoffnungslos ist, verzweifelt. Der Mensch ist von Natur aus auf das Bessere hin orientiert. Er hofft, wer nicht mehr hofft, sondern nur befürchtet, wird irgendwann zerbrechen. Natürlich, dieser Meinung widersprechen die, die sagen, ja, die christliche Hoffnung ist eine billige Flucht, die das selbstbestimmte Handeln, das aktive Anpacken von Problemen wegschiebt und auf eine bessere Zukunft hofft, sich nur noch dem Jenseits zuwendet. Das geht aber an dem, was die Bibel meint, was Gott mit Hoffnung meint, vorbei. Hoffnung schließt das Handeln im Hier und Jetzt gerade nicht aus. Aus der Hoffnung handeln. Wer hofft, wird freigesetzt zum Handeln, zum Verändern. Wer hofft, er wird das vermeiden, was diese Hoffnung beeinträchtigt. Er wird alles daran setzen, dass diese Hoffnung sich erfüllt. Ernst Bloch schreibt in seinem Buch Das Prinzip Hoffnung, der ursprüngliche Titel heißt The Dreams of a Better Life, also die Träume von einem besseren Leben. Der englische Titel finde ich deutlich besser, aber kommt darauf an, wir gerne Prinzipien. Er schreibt, es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen. Hoffnung bleibt nicht untätig. Hoffnung ist ins Gelingen verliebt, statt ins Scheitern. Die Hoffnung geht aus sich heraus, macht die Menschen weit, statt sie zu verengen. Es öffnet. Aber hoffen lernen, kann man das? Oder irrt sich Bloch und Hoffnung ist allein Gnade, die nicht jedem gleich zukommt? Wenn ihr euch an die Geschichte von Bakita erinnert, der sudanesischen Sklavin, dann zeigt sich da ein Lernprozess. Bakita hat erlebt und gelernt, dass es einen Herrn gibt, der anders ist als die, die sie bisher kennengelernt hat. Das gab schon Hoffnung. Da gibt es was oder jemanden, der ist anders. Natürlich ist da Gnade dabei. Gott hat seine Hand im Spiel. Aber es ist auch ein Lernen. Lernen zu hoffen hat mit Bildern zu tun, mit der Vorstellung, der Imagination, wie es sein wird, was sein kann. Bakita hat von Menschen gehört, dass es einen Herrn gibt, der anders ist, dass es ein Leben in Würde gibt, auch für sie. Sie hat es gehört und in ihrem Inneren sind Bilder entstanden, Hoffnungsbilder. Was das heißen könnte, wie das sich anfühlen könnte, geliebt, angenommen, akzeptiert zu sein, sogar erwünscht zu sein. Und sie hat es in ihrem Herzen, im Innersten, hin und her bewegt. Sicher sind auch immer ihre Zweifel gekommen. Kennen wir alle. Die Bibel ist voll mit Hoffnungsgeschichten. Das Alte Testament ist voll mit Bildern. Wenn Israel nicht mehr unterdrückt wird, wenn wir wieder in Jerusalem, in unserem Land sein werden, wenn wir frei sein werden und unseren Glauben frei leben können, kein Krieg, keine Not, keinen Mangel, keine Ungerechtigkeit mehr, Bilder, Hoffnungsbilder, auch wenn sie noch nicht, das wissen wir, ganz eingetreten sind. Jesus erzählt Geschichten, Hoffnungsgeschichten. Er gibt den Menschen neue Hoffnung durch sein Reden, Erzählen und Handeln. Und schließlich durch das stärkste Hoffnungsbild. Jesus leidet, wird gekreuzigt, er stirbt, wird ins Grab gelegt und aufersteht. Der Tod ist überwunden und er hat das für dich getan. Hoffnung. Hoffnung für alle. Für Leidende, für Sterbende, Schwache, Arme, Kranke, Zerbrochene und auch für die Gesunden, die Starken, Reichen, Schönen. Hoffnung für alle. Die Geschichten in der Bibel sind ja nicht einfach Informationen, wie das mal war. Die Bibel ist mehr als ein Geschichtsbuch. Es sind Hoffnungsgeschichten, die uns hoffen lassen, die unsere Hoffnung nähren und unsere Sehnsucht wecken. Das will ich erleben und ich will, dass das andere auch erleben. Jesus, den Heiligen Geist, die Kraft Gottes erfahren, erleben. Wir sind herausgefordert, unsere eigene Geschichte in diese Hoffnungsgeschichte hineinzuweben oder hineinzuweben lassen, uns mit ihnen zu verbinden. Es ist unsere gemeinsame Geschichte mit Gott, mit seiner Kirche. Was würde passieren, wenn wir beginnen würden, grenzenlos zu hoffen, so wie es Dietrich Bonhoeffer sagte? Wenn schon die Illusionen bei den Menschen eine so große Macht haben, dass sie das Leben in Gang halten können, wie groß ist dann erst die Macht, die eine begründete Hoffnung hat? Deshalb ist es keine Schande zu hoffen, grenzenlos zu hoffen. Es ist keine Schande zu hoffen, grenzenlos zu hoffen. Hoffnung lernen, das bedeutet, dass man der Angst begegnen kann. Ein menschenwürdiges Leben ist möglich für alle. Ein Leben, das in der Weite führt und nicht in die Enge. Ein Leben in einem weiten, offenen Land. So wie es David sagt, er führte mich aus der Not in den weiten Raum der Freiheit, riss mich aus aller Gefahr heraus, weil er Gefallen an mir hatte. Psalm 18, Vers 20. Und da kommt der Stolperstein, wir haben es schon mal erwähnt, die Erwartungen. Hoffnung hat das jüdische Volk durch Jahrhunderte des Leidens und der Verfolgung hindurchgetragen. Die Bilder des Alten Testamentes haben ihnen dabei geholfen. Sie haben sich diese Bilder immer und immer wieder vor Augen gemalt. Seit Jahrhunderten wünschen sie sich am Schluss des jüdischen Sederabends und des Versöhnungstages nächstes Jahr in Jerusalem. Und irgendwann hat sich diese Hoffnung bestätigt. Dass viele den Messias nicht erkannt haben, liegen Erwartungen an den kommenden Messias klar. Er kommt, wirft die Römer raus, stellt Israel als Großmacht wieder her. Make Israel great again. Diese Engführung verblendete die Menschen. Ein Riesenreich, das kommt wieder. Wir haben wieder Einfluss. Und Jesus kam ganz anders. Sogar die Jünger mussten sich zuerst daran gewöhnen, dass Jesus einfach anders war. Die Berufung des Matthäus, wenn wir sie einfach so in der Bibel lesen, tönt ganz einfach, oder? Jesus ruft, er steht auf und kommt mit. Aber was hat es mit den Jüngern gemacht? Wir schauen mal rein.
Matthäus! Matthäus, Sohn des Alpheus!
Ja? Komm mit mir. Ich?
Ja, du.
Wow, warte. Was soll das? Du willst, dass ich dich begleite?
Geh weiter, Straßenprediger.
Weißt du überhaupt, was er getan hat? Kennst du ihn überhaupt?
Ja.
Hör zu! Was tust du da?
Was wird denn das hier?
Gaius, lass mich gehen.
Bist du verrückt? Du hast Geld. Quintus, beschütz dich. Kein Jude lebt so gut wie du. Das willst du alles wegwerfen.
Ja. Ich versteh's nicht.
Du hast auch nicht verstanden, dass ich dich wählte.
Aber das ist was anderes. Ich bin kein Steuereintreiber.
Gewöhn dich an anders. Zum Glück sind wir hier vorbeigekommen, Matthäus.
Ja.
Sollen wir los? Wir müssen heute noch ein Fest vorbereiten.
Das wirst du bereuen, Matthäus.
Wofür ist die Schreibtafel?
Ich habe sie einfach so mitgenommen. Ich kann sie zurückbringen.
Behalte sie. Du findest sicher eine Verwendung dafür.
Wohin gehen wir?
Zu einem Festmahl.
Ich bin bei Festmahl nicht gerne gesehen.
Nun, heute Abend wird das kein Problem sein. Du bist der Gastgeber.
Ich denke, die Jünger waren nicht hell begeistert, wenn ein Jude, der mit den Römern kooperiert hatte, von Jesus berufen wurde. Einfach dieser Blick noch von außen, die mussten ziemlich über hohe Mauern springen, über Vorurteile und auch andere Erwartungen, wie sich der Messias denn verhält. In ihrer Vorstellung hätte der Messias wahrscheinlich eher den Zolleintreiber den Kopf abgeschlagen, als ihn eingeladen, ihm nachzufolgen. Auch heute sind die jüdisch-religiösen Erwartungen auch klar, der Messias ja, aber sicher nicht Jesus. Da bleibt dann nicht mehr sehr viel Spielraum. Erwartungen sind ja nicht grundsätzlich falsch und eine gewisse Erwartungshaltung ist gesund. Aber im Gegensatz zur Hoffnung haben Erwartungen einen fest umrissenen Inhalt. Eine eng umgrenzte Erwartung reduziert die Hoffnung auf menschlich Denk- und Machbares, auf das menschliche Maß. Der Mensch wird zum Maßstab, seine Vorstellungen grenzen, engen aber damit die Hoffnung und letztendlich auch das Wirken Gottes ein. Aber warum tun wir das? Weil wir Sicherheit, weil wir Struktur brauchen. Hoffnung ist zukunftsgerichtet und Zukunft ist immer ein weiter offener, unstrukturierter Raum. Auch wenn Zukunftsforscher versuchen, das irgendwie einzuordnen, schlussendlich wissen wir es nie genau. Und das macht uns unsicher. Menschen brauchen Strukturen, an denen sie sich orientieren können. Wir halten das Spannungsfeld eines offenen, unstrukturierten Raumes schlecht aus. Auch wenn gerade dieser Raum uns Gelegenheit gibt, unser Leben neu einzuordnen, anders zu denken, Andreas Kraft gegebenenfalls auch umzukehren. Andreas Kraft, ein Hoffnungsforscher, sagt, auch wenn manche unserer Erwartungen enttäuscht werden, liegt die Macht der Hoffnung darin, dass wir immer wieder neuen Sinn im Leben finden können. Und Verena Kalst, eine Psychotherapeutin, sagt, mit unseren Erwartungen richten wir uns zwar auf die offene Zukunft aus, aber wir wissen eigentlich schon ziemlich genau, wie es werden sollte. Wir versuchen, Strukturen an die Offenheit anzulegen. Wir versuchen, Strukturen zu machen, die dann so kommen müssten. Und wenn es dann nicht so kommt, dann haben wir Probleme. Kommt hin und wieder vor, wenn man mit Gott unterwegs ist, dass er es nicht genauso macht, wie ich das gerne hätte. Mir jedenfalls passiert das hin und wieder. Unsere Erwartungen, vielleicht sogar unsere Idealvorstellung, ist klar und eindeutig. Und wie war das doch mit dem letzten Weihnachtsfest, das aus unerklärlichen Gründen eine Enttäuschung wurde? Oder die gemeinsamen Ferien mit der erweiterten Familie? Waren es vielleicht die unterschiedlichen Erwartungen? Auf theologisch geht es natürlich auch. Messias-Erwartung hatten wir schon, Naherwartung, Wiederkunft, Endzeit oder die Liste lässt sich beliebig verlängern. Utopien und Dystopien, wie es einmal sein wird oder wie wir die Gesellschaft schon jetzt umgestalten müssen, um Gottes Willen mit menschlichen Mitteln umzusetzen, füllen im besten Fall ganze Bücherregale. Und jetzt umzusetzen mit menschlichen Mitteln führen sie zur Katastrophe. Und die Hoffnung bleibt auf der Strecke. Wo Hoffnungen, auch theologische Hoffnungen, zu Erwartungen, Idealen oder Ideologien werden, da wird es eng. Wo Erwartungen losgelassen werden und sich zur Sehnsucht schließlich zur Hoffnung entwickeln, wird es weit. Weite und Freiheit sind ein Zeichen des Geistes Gottes. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wer lernen will zu hoffen, der muss loslassen. Loslassen, was wir zu wissen glauben. Wir müssen uns weigern, uns von den Vorstellungen der Vergangenheit leiten zu lassen, um in die Zukunft zu gelangen. Wir müssen uns weigern, uns von den Vorstellungen der Vergangenheit leiten zu lassen, um in die Zukunft zu gelangen. Es braucht ein Umdenken, ein Andersdenken, eine Umkehr von falschen Erwartungen und Andersdenken, im Griechischen heißt das Metanoia, einen neuen Sinn haben, umkehren von falschen Erwartungen, damit die Hoffnung ihr ganzes Potenzial entwickeln kann. Das kann auch heißen, aufzuwachen, wie es Stacy Eldridge sagt. Jesus zu lieben bedeutet, es zu riskieren, wach zu werden und es zu riskieren, zu wünschen und zu begehren, eben zu hoffen. Unsere Erwartungen, Idealbilder, begrenzten gemeinsam, der hoffen uns zu oft daran, grenzenlos zu hoffen. Lasst uns gemeinsam der Hoffnung Raum geben, weiten, offenen Raum. Einen Raum, der uns herausfordert, aber in dem wir und alle anderen uns entwickeln können, als Einzelne und als Gemeinde. Gott helfe uns dabei. Amen. Ich bete noch und nachher werden wir das Abendmahl gemeinsam feiern. Und Vater, ich danke dir, dass wir durch dich, durch deinen Sohn Jesus Christus, Hoffnung haben, dass wir uns hinziehen können zu ihm und dass er uns zu sich zieht. Und ich bitte dich, dass diese Hoffnung in unseren Herzen brennt und andere ansteckt. Danke, dass du weißt, was jedes heute Morgen braucht, was die Gemeinde braucht. Lass uns wirklich auf dich hoffen, auf dich vertrauen und mit dir mutige Schritte in diesen weiten, offenen Raum der Hoffnung gehen. In Jesu Namen. Amen.